Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich begrüße dich heute zur 97. Folge. Ja, vielleicht hast du es gemerkt, ich habe ein bisschen Pause gemacht, weil ich einerseits viele andere Dinge um die Ohren hatte und gerade keine Zeit für den Podcast blieb. Und andererseits war vielleicht auch ein bisschen die Luft raus bei mir, wie man so schön sagt. Auf jeden Fall habe ich irgendwann gemerkt, dass mir die Gespräche mit den Menschen fehlen. Und so kam ich vor ein paar Wochen in Kontakt mit Kerstin Reinbacher, die wieder eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Kerstin ist 48 Jahre alt, Mutter von 3 Kindern, berufstätig und sie lebt seit einigen Jahren mit der Diagnose Parkinson. Seit gut 1,5 Jahren hat sie eine Rhodopa-Pumpe als neue Therapiemöglichkeit und sie kommt sehr gut damit zurecht. Was genau die Rhodopa-Pumpe ist, wie sie funktioniert, was die Vorteile sind und wie man mögliche Stolpersteine umschiffen kann, davon erzählt sie in dieser Episode. Und da der Sommer ja bekanntlich Reisezeit ist, machen wir uns jetzt gemeinsam auf den Weg nach Österreich zu Kerstin, denn dort lebt sie. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Guten Morgen, liebe Kerstin. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder einen Interviewgast aus Österreich bei mir im Podcast habe. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Wir beide sind ungefähr im gleichen Alter und haben daher auch ähnliche Themen, mit denen wir uns so gerade beschäftigen. Und in unserem Vorgespräch, da haben wir ja schon uns über Familie unterhalten, über Beruf, aber auch über deine neue Pumpentherapie, die du seit einigen Monaten sehr erfolgreich für dich nutzen kannst. Und darüber wollen wir gleich sprechen, unter anderem. Aber lass uns doch vorher nochmal in diesem Moment hier ankommen. Worüber hast du heute schon gelacht, Kerstin?
Ja, also ich habe darüber gelacht, weil wir waren ja unterwegs mit dem Wohnmobil in Frankreich. Und da haben wir uns diesen Satz angewendet, bon fossi, das heißt ja egal auch. Und meine Tochter hat Schokolade auf dem Mund gehabt. Und ich habe gesagt, du hast Schokolade auf dem Mund, halt vom Essen. Und sie hat gesagt, bon fossi. Das ist so unser Satz, egal auch. Das ist uns hängen geblieben.
Ja, das ist ein schöner Satz, den kann man durchaus öfter mal benutzen. Ne? Es ist eigentlich vieles, egal, wenn man nochmal genauer drüber nachdenkt, was man sich so für Sorgen und Gedanken macht, ne? Und die eigentlich auch egal sind.
Genau. Und wir sind ein bisschen in dieser Blase von diesen, weißt du, das war so eine interessante Reise. Wir waren da 10 Tage unterwegs und immer an einem anderen Ort. Und wir sind ein bisschen so in dieser Blase drinnen.
Ja, das ist schön, wenn sich das noch ein bisschen hält, finde ich. Ne? Manchmal ist es ja schade, dass man nach dem Urlaub das Gefühl hat, oh, man ist sofort wieder drin in der Arbeit und im Haushalt und so. Aber wenn man noch ein bisschen im Urlaubsfeeling bleiben kann, ist das, glaube ich, dann habt ihr euch wahrscheinlich gut erholt.
Also es war das erste Mal, dass wir wirklich 100%ig abgeschalten haben, weil wir einfach immer jeden Tag an einem anderen Ort waren. Und das macht irgendwas mit dir. Also das irgendwie wirst du einfach abenteuerlustig, irgendwie wirst du wie ein Vagabund ein bisschen. Unabhängig und frei eigentlich auch, ja.
Ja, das hört sich schön an. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass sich Zeit in unserem Empfinden ausdehnt, wenn wir neue Sachen erleben. Also immer, wenn wir das gleiche oder ähnliche Dinge erleben, dann hat man das Gefühl, Zeit vergeht so schnell. Aber immer, wenn wir was Neues erleben, dann hat man den Eindruck, dass die Zeit sich ausdehnt.
Bestimmt, ja.
Liegt es manchmal daran, dass je älter wir werden, umso mehr haben wir das Gefühl, die Zeit rennt. Und weil wir irgendwie immer das Gleiche erleben, ne? Alle Feiertage, alle Events. Aber wenn wir sowas, ne, wie du jetzt, das machen, was wir noch nie gemacht haben, dann hat man das Gefühl, dass man ganz lange unterwegs war.
Ja, das stimmt, ja.
So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen zurück in der Zeit und reisen noch mal gedanklich an den Moment, wo du deine Diagnose erhalten hast. Du bist ja jetzt, glaube ich, 48 Jahre alt. Und es ist ein paar Jahre her, dass du die Diagnose erhalten hast. Erzähl uns doch mal von der Zeit, wie war das damals für dich, wie hast du das erlebt?
Ja, also die Zeit vor der Diagnose war so, dass ich habe halt Gangstörungen gehabt und war sehr verlangsamt und ich war im Sprechen auch langsam und in der Mimik. Und irgendwie ist das halt schleichend gegangen, meine Familie hat das jetzt auch nicht so, also wir haben das alle, glaube ich, ein bisschen runtergespielt. Und dann war es aber einfach so weit, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt einfach die wichtigsten Untersuchungen machen. Also das hat dann der Neurologe gesagt dann. Ich habe wirklich nur 3 Untersuchungen gehabt in Graz, im Krankenhaus. Und wir haben es dann eigentlich dann schon gehabt, dass es Parkinson ist, im April 2021.
Also relativ schnell bei dir.
Ja, also das war, wenn ich dann immer diese Geschichten höre, dass einfach wirklich, wirklich lang gesucht wird. Also bei mir ist das wirklich ziemlich schnell dann einfach. Also es war ganz eindeutig, der Befund. Ja.
Und wie war der Moment damals, wo du das gehört hast?
Es war so, also der Neurologe hat dann zu mir gesagt, Sie haben Parkinson, haben Sie noch welche Fragen? Und ich war in dem Moment so, okay, was frage ich jetzt am besten? Und natürlich habe ich gesagt, nein, ich habe jetzt keine Fragen. Und er hat mir dann einfach die ersten Medikamente verschrieben. Und ich bin dann im Auto gesessen. Da war ich dann irgendwie schon ein bisschen hilflos, weil ich war dann allein im Moment. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was jetzt, gell? Und parallel dazu war ich aber dann auch erleichtert, dass es jetzt nicht eine lebensbedrohende Krankheit ist, wo ich sage, okay, es ist jetzt sofort irgendwie wird schlimmer mit mir, sondern dass ich dann sage, okay, ich habe da eh noch super Chancen. Ich kann viel noch dazu beitragen, dass es jetzt gute Lebensqualität noch gibt, also mit der Krankheit, ja.
Hast du eine Ahnung gehabt von Parkinson oder musstest du dich erst einlesen?
Naja, ich habe mich dann schon vorher damit beschäftigt, weil meine Tochter war gerade in der Krankenschwesterausbildung und die hat gesagt, Mama, das wird Parkinson sein, hat sie gesagt. Also sie war die Einzige, mit der ich dann das auch ein bisschen besprochen habe. Weil die Hausärztin hat immer gesagt, na, sie weiß es nicht, was das sein kann. Natürlich, die wird jetzt auch nicht irgendeine Vermutung einfach rausschmeißen, wenn das nicht bestätigt wird. Und dann habe ich mich erst angefangen mit Parkinson beschäftigen. Und natürlich, wenn du dann diese Videos siehst und dann irgendwie du das dann vielleicht auch manifestierst, dann habe ich mich dann eigentlich ein bisschen ferngehalten von denen, habe mehr darüber gelesen. Weil bei den Videos ist es dann so, dass dann einfach wirklich auch oft Patienten siehst, die was wirklich schon sehr schlecht beieinander sind und das hat mir dann natürlich abgeschreckt. Und dann habe ich quasi einen Neurologenwechsel gemacht, der was sich mit Parkinson auskennt. Super, bei denen ich ja jetzt noch immer bin. Und der hat gesagt, einfach nicht immer alles lesen, was im Internet steht, einfach so, also gezielte Sachen lesen, wirklich auch. Wo du sagst, du kannst da das ein bisschen verstehen, was die Krankheit jetzt macht, was da im Gehirn passiert und was einfach los ist, gell? Dazwischen denke ich, ich müsste mich eigentlich wieder mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Aber das ist halt auch oft, dass du dann die Ruhe brauchst für das.
Ich kenne das auch. Ich hatte am Anfang auch das Gefühl, ich muss ganz viel lesen und ganz viel wissen. Inzwischen lese ich wirklich auch nur noch wenig und ganz gezielt, wie du sagst. Weil ich auch immer denke, ich habe so ein Grundwissen und je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr ist es auch immer wieder Thema in meinen Gedanken natürlich.
Ja.
Zumindest hat mir das geholfen, auch davon wegzukommen, mich da jeden Tag mit zu beschäftigen.
Das stimmt, das war bei mir gleich und man muss wirklich die richtigen Bücher lesen oder Berichte und ich habe jetzt auch vor kurzem eine Bekannte kennengelernt, die was auch die Pumpe raufgekriegt hat und die hat schon ganz lang Parkinson und die hat mir einfach Begriffe gesagt, wo ich gesagt habe, okay, das habe ich noch nie gehört. Also die hat sich ganz intensiv mit dem Thema schon beschäftigt. Natürlich hat sie es auch schon viel länger, die Krankheit, ne?
Das ist auch immer gut, wenn man Leute kennt, die sich schon total gut auskennen, dann kann man die immer so einzelne Sachen fragen und den Rest dann auch wieder lassen. Das sind dann die Telefonjoker.
Genau.
Was
Stimmt.
ich ja gerade spannend fand in deiner Erzählung auch, dass du sagtest, dass deine Tochter tatsächlich diejenige war, die das als erstes erkannt hat, dass es Parkinson ist.
Aber die Katja hat dann eben zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gelebt und es war dann auch die Lena da, die was dann erst 2 Jahre alt war und deshalb sind wir eigentlich eher sehr eng beieinander gewesen, alle, weil wir haben uns ja um die Lena gekümmert, alle gemeinsam. Und oft war ich dann einfach so langsam beim An- und Ausziehen und beim Windelwechseln, dass die Katja mir immer geholfen hat dabei. Und sie hat mich halt einfach hautnah erlebt. Und dieses wirklich, dieses verlangsamte Sein und dieses Mimiklose, also das war halt dann auch für sie, es schaut nach Parkinson aus, hat sie gesagt.
Ja, ah, spannend.
Ja.
Genau, da sind wir schon bei der Frage, wie hat dein Umfeld reagiert? Ne? Deine Tochter hat es als erstes sozusagen erkannt oder hatte den Verdacht, dass es das sein
Genau,
könnte. Und
genau.
deine kleine Tochter, sagtest du ja, ihr habt, ne, noch so ein kleines
Genau.
Nachzüglermädchen, die war ja noch ganz klein damals, ne?
Ja, also ich muss sagen, die Lena ist jetzt 6 Jahre und die hat einfach, egal ob ich langsam bin oder schnell bin, für ihr bin ich jetzt immer das Gleiche, weil sie hat mich einfach ganz langsam erlebt schon und einfach also stark mit Parkinson-Symptomen. Für sie ist das jetzt kein Unterschied. Und das ist natürlich fein, weil sie eigentlich irgendwie wertfrei ist, ne? Die kleine Tochter, die wertet jetzt das nicht ab, sie kann da keinen Hintergrund wissen. Ihr ist nur wichtig, ich bin da und ich kann die Sachen mit ihr machen. Manchmal gehen die Sachen langsamer, manchmal schneller. Jetzt gehen es meistens eh recht normal, sage ich mal. Muss ja nicht immer schnell gehen. Von dem her, die hat sich normal reagiert. Hat man natürlich auch noch nicht befragen können mit 2 Jahren. Und die Julia, also die mittlere Tochter, die war damals 16 Jahre alt. Jetzt ist sie 19 Jahre alt und Sie erkennt sofort, okay, Mama soll dir helfen, irgendwas. Also sie ist ganz empathisch geworden, also in dem Bereich, was natürlich kannst du fürs Leben immer brauchen. Ne? Du erkennst, dass der andere Hilfe braucht. Wobei ich muss sagen, mein Mann, der hat sich sehr schwer dann mit dieser Diagnose. Ja, er hat eigentlich noch nie irgendeine schlimme Krankheit gehabt oder sonst was. Und ich glaube, wenn man das selber nicht irgendwann einmal erlebt hat, dass man so irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, am Boden ist durch irgendeine Geschichte, kann ja sein, ein Unfall oder sonst was, dann kann man das ja gar nicht so nachvollziehen. Aber er hat mit Step by Step hat er das dann auch geschafft, dass er dann sagt, okay, wir machen das gemeinsam, wir greifen zusammen, wir schaffen das.
Mhm.
Ja.
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil man ja auch nicht im luftleeren Raum lebt, ne? Wenn man
Na,
mit Familie, muss man sich immer irgendwie ein bisschen sortieren. Ja,
na.
danke schön, dass du das so uns da so einen kleinen Einblick gegeben hast in dein Familiensystem. Du bist aber auch noch berufstätig, ne? Wie war
Genau.
das da? Hast du das da sofort erzählt? Hast du noch ein bisschen das für dich behalten?
Ich habe das Glück, dass meine Chefin quasi die stellvertretende Obfrau ist des Parkinson-Vereins und sie hat sich mit Parkinson also ausgekannt.
Was für ein Glück.
Ja, was für Glück. Also ich war dann damals in der Karenz, das heißt halt quasi so noch zu Hause mit dem Kind, noch nicht berufstätig. Und ich habe gewusst, okay, ich muss jetzt dann und dann arbeiten gehen, aber so wie ich jetzt unterwegs bin, kann ich nicht arbeiten gehen. Weil also ich habe nicht an der Tastatur mit den Fingern schreiben können. Ich war einfach kumpelt, ich war einfach langsam. Also mich dort jetzt hinzusetzen, das hätte keinen Sinn gehabt. Und ich habe dann mit der Chefin geredet und gesagt, okay, ich mache jetzt die ganzen Untersuchungen und wie ich das gehabt habe, habe ich gesagt, ich mache jetzt die ganze Medikamenteneinstellung. Und die Chefin hat dann immer zu mir gesagt, du machst es so lang, die Medikamenteneinstellung, dass du ein gutes Gefühl hast, wenn du da reingehst, dass du das schaffst. Ne? Und es dauert ja dann auch, bis du diese Medikamente dann einfach beieinander hast, die Dosierung und einfach auch, wann nimmst du das und wie viel nimmst du. Und es war dann so, dass ich mir dann einfach nach einigen Monaten halt gesagt, okay, ich fühle mich jetzt eigentlich sattelfest. Weil bei uns ist es ja so ein Betrieb auch mit sehr vielen Gästen rundherum und einfach, du bist halt einfach auch in der Öffentlichkeit und du hast da viele Mitarbeiter rundherum um dich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin bereit, also ich versuche es wieder. Und die waren so lieb, die haben immer gesagt, langsam Kerstin, bitte, also sehr viel Verständnis haben die mir gesagt. Und so habe ich mich dann einfach immer sicherer gefühlt am Arbeitsplatz wieder. Also sie haben mich dann quasi von dem Front Office weggesetzt in ein Back Office rein, was natürlich für mich eh super war, weil ich wollte einfach nicht vorne bei den Gästen sein, weil dann hast du einfach noch mehr Druck irgendwie. Und dann war ich hinten und dann einfach, dort habe ich mich super eingelebt. Und jetzt bin ich nach wie vor im Backoffice-Bereich und habe aber viel Kundenkontakt am Telefon. Und was ich total fein finde, weil ich dann einfach mit den Gästen einfach am Telefon viel also ausmachen kann oder erklären kann. Und das passt so für mich jetzt,
Ja,
ja.
schön. Das ist total gut. Weil das erleben ja auch nicht alle so, dass es so problemlos ist im Job, ne? Aber wenn man da erstmal von Anfang an auf Verständnis trifft und auch so Möglichkeiten gibt, ja auch den Arbeitsplatz umzustrukturieren, ist das natürlich echt ein Gewinn. Sehr schön, freut
Und
mich.
natürlich bin ich dann auch für die Stunden runtergegangen. Man muss dann natürlich ehrlich zu sich selber sein, okay, wie viel schaffe ich? Wie viel schaffe ich in der Arbeit? Und damit ich dann zu Hause auch noch ein bisschen was schaffe, weil du musst dann daheim den Haushalt ja auch noch managen. Und so haben wir dann einfach so 3 Vormittage herausgefunden, dass das optimal wäre. Und mit denen kann ich wirklich ganz gut leben. Es ist abwechslungsreich. Man hat das Gefühl, man wird gebraucht und man hat dort einfach seinen Aufgabenbereich, seine Arbeitskollegen. Und zu Hause hat man dann die Haushaltssachen, ne?
Genau. Man wird gefordert, aber nicht überfordert dann letztendlich, ne? Ja, schön.
Genau.
Ja, jetzt würde ich gerne zu dem Thema kommen, worüber wir auch zuerst Kontakt hatten, zum Thema Pumpentherapie. Du hast ja seit einiger Zeit eine besondere Medikamentenpumpe. Vielleicht können wir erstmal so einsteigen, dass du uns erklärst, was ist das genau für eine Pumpe und was ist Sinn und Zweck davon?
Also statt den Medikamenten, die ich quasi schlucken müsste, habe ich ja diese Medikamentenpumpe. Das kann man sich so vorstellen, das ist ein kleines Gerät, also ein bisschen größer wie ein Handy. Und in der Pumpe hat halt Platz eine Spritze, die was dann mit einem Mittel gefüllt ist, mit Dopamin. Diese Spritze hat dann auch einen Schlauch dran und dieser Schlauch geht dann in die Haut rein. Das heißt, diesen Einstich wechselt man alle 3, 4 Tage zum Beispiel. Also bei mir hält das Pflaster so gut, dass ich jeden dritten, vierten Tag wechsle. Diese Pumpe quasi hat einen Kolben und der geht halt einfach sukzessive runter, je nach Einstellung. Und so wird die Spritze entleert und du kriegst das Mittel halt einfach Step by Step dann quasi in deinen Körper hinein. Bei der Pumpe kannst du einstellen die Dosierung, den Tagesbedarf, den Abendbedarf. Du kannst da einstellen den Booster, also quasi Zusatzportion. Wie groß soll die Zusatzportion sein für die Milliliter? Das ist halt alles sehr gut zum Einstellen. Dann gibt es noch Arzteinstellungen. Es ist mit Akku läuft das ganze Gerät. Das heißt, du wechselst alle 4, 5 Tage den Akku. das Gerät kommuniziert mit dir, indem es piepst, wenn es irgendwas nicht passt oder irgendwas zum Wechseln wäre oder etwas leer wird, dann kannst du darauf reagieren. Wenn man das Gefühl hat, die Symptome wären mehr, dann kann man sich eine Zusatzportion geben, die was natürlich auch wieder ausprobiert werden muss, wie hoch soll es sein, wie niedrig. Also so ist einmal jetzt die Hardware.
Genau, also man kann es zumindest individuell auch steuern und je nachdem, was man so braucht da gerade.
Genau. Aber es ist dann schon so, die Tageseinstellung bleibt immer die gleiche ziemlich. Höchstens, ich habe das Gefühl, okay, ich habe zu viel Mittel, bin überbeweglich, dann kann ich mir das natürlich stoppen, die Pumpe. Ich kann mir die Pumpe jederzeit stoppen zum Duschen gehen, dann nehme ich das Ganze runter, es bleibt nur das kleine Pflaster oben, wo ich dann wieder diesen Schlauch anhängen kann. Oder wenn ich Yoga mache oder einfach auch sage, okay, ich möchte jetzt einmal eine Stunde ohne den Gerät sein, dann kann ich mir das runter tun.
Ah ja, okay. Aber die Nadel bleibt oder der Zugang bleibt, ne? Man kann nur das Gerät abstöpseln.
Ja, genau. Du hast so ein kleines Pflaster mit so einem kleinen Hütchen und in diesem Hütchen kommt natürlich das Gegenstück rein, mit der Nadel halt quasi. Also es ist sehr leicht zum Handhaben. Das ist nur so circa 2 Euro groß, dieses Pflaster. Und man kann es natürlich wechseln am Körper, wo man es jetzt trägt. Ne? Also gut ist, wenn man es immer ein bisschen dort trägt, wo ein bisschen Fettgewebe ist. Weil dann es ist nämlich so 5 mm Nadel, die was dann quasi reingeht ins Gewebe, wo das Mittel halt dann einfach subkutan reingeht.
Ich als Laie, die nicht so viel Ahnung hat von Nadeln, denke nur, wenn man das die ganze Zeit drin hat, piekst das nicht, tut das nicht weh?
Nein, also es piekst nicht. Also meistens ist es dann so, dass du, wenn es jetzt irgendwie muskulär ein bisschen wo sitzt, wo du sagst, du hast dort einfach mehr Reibungsfläche, kann es sein, dass du es dann mehr spürst. Aber normalerweise, jetzt habe ich es zum Beispiel am Bauch hängen oder halt gestochen und dort spüre ich meistens gar nichts, weil ein bisschen Fettgewebe drauf ist. Man kann es auch hinten am Po, man kann es bei den Oberarmen, wie es auch bei den Insulinpatienten manchmal sieht, wo halt ein bisschen mehr Gewebe ist. Also nicht jetzt auf dem Knochen oder der Hüfte zum Beispiel. Bei mir war es halt dann so, dass ich habe an 4 verschiedenen Tageszeiten Medikamente einnehmen müssen und das 4 verschiedene Medikamente. Und mein Magen war dann auch schon ein bisschen so beleidigt teilweise, dass ich sage, okay, ich habe ein bisschen Übelkeitsgefühl und der 5 Medikamente, ich weiß es nicht, ob das jetzt, also es wäre dann schon ergangen eine Zeit lang. Aber es war halt dann mit der Pumpe super, weil ich gesagt habe, okay, die Pumpe wirkt bei mir sofort. Das muss auch nicht bei allen Patienten so sein oder bei allen Parkinson-Betroffenen. Und bei manchen wirkt das Mittel halt nicht und bei mir hat es halt sofort gewirkt. Und ich habe dann überhaupt gar nicht überlegt, ob ich jetzt irgendwie was anderes mache, weil einfach es mir mit dem Mittel Dopamin.
Levodopa, genau.
Genau, besser gegangen ist.
Genau.
Das muss man einfach ausprobieren. Ja.
Das Besondere gerade bei der Pumpe, wenn man das Levodopa eben subkutan bekommt, also direkt gespritzt, dass das dann nicht über den Magen-Darm-Trakt geht, wo wir ja eigentlich immer aufpassen müssen, dass wir Levodopa nicht zusammen mit eiweißhaltigen Lebensmitteln einnehmen, weil dann die Aufnahme behindert wird. Also das heißt, wir müssen unser Essen auch immer anpassen, wenn wir das L-Dopa 3 oder 4 oder manche sogar 5 oder 6 Mal am Tag einnehmen müssen. Das umgeht man dann natürlich in dem Moment, wo man es subkutan über die Spritze bekommt. Trotzdem ist natürlich, ne, du bist ja auch noch eine junge Frau mit 48 Jahren, die Entscheidung dafür sicherlich nicht so einfach zu treffen. Oder war die für dich einfach? Das wäre meine Frage.
Ja, also man muss dann einfach unterscheiden, weil also ich habe dann auch zu meinem Neurologen gesagt, okay, ist es jetzt bei mir schon so weit, dass ich nur mehr mit der Pumpentherapie vorankomme? Aber diesen Satz kann man nicht so stehen lassen, dass man sagt, okay, du brauchst jetzt schon die Pumpentherapie, weil das mit den Medikamenten nicht mehr funktioniert. Ich glaube, man muss einfach ausprobieren, mit was kann ich besser leben? Kriege ich das subkutan und verliere nicht so viel über den Magen-Darm-Trakt, bis das in den Gehirn ankommt? Oder arbeite ich mit den Medikamenten weiter zum Schlucken? Und in meinem Fall war es halt dann einfach so, dass ich halt einfach so Unregelmäßigkeiten gehabt habe. Ich habe das mit den Medikamenten nicht so gut stabil halten können im Laufe des Tages. Das schaffe ich halt mit der Pumpentherapie besser, weil ich halt einfach jede Viertelstunde oder jede halbe Stunde ein bisschen ein Mittel reinkriege. Und das heißt, ich bin immer irgendwie auf dem Level, den ich brauche.
Ah, okay. Du hast nicht so diese Kurven, die wir sonst so haben, wenn wir das über den Magen-Darm-Trakt einnehmen, das dann super wirkt und dann fällt es wieder ab und dann muss man wieder warten bis zur nächsten Einnahme. Ah, okay. Du kriegst das dann sehr regelmäßig.
Diese Offs habe ich ganz, ganz wenig. Also das ist jetzt zum Beispiel nur, wenn ich viel Dopamin verbrauchen würde, wenn ich jetzt 2 Stunden wandern gehe und weiß ich nicht, dann natürlich fange ich auch humpeln an und es wird einfach mehr verbraucht von den Stoff. Gell? Aber ansonsten bin ich also sehr, sehr gut unterwegs und ich kann auch in der Nacht auch ganz gut gehen. Also dadurch, dass ich in der Nacht auch auf einer ganz niedrigen Dosis laufe, habe ich halt das einfach, dass ich auch in der Nacht gut beieinander bin. Also nicht perfekt, aber ich, Nicht, dass ich jetzt irgendwie stehen bleibe und das Gefühl habe, okay, da steht jetzt was, ich komme da nicht durch. Oder die Glotti ist einfach zu eng. Solche Sachen halt, ne?
Aber genau, du hast ja die Pumpe dann sozusagen auch nachts bei dir, ne? Es ist, die ist also immer bei dir, an dir dran. Genau. Und ich kann das ja sehen, weil wir uns beide sehen können, aber die Zuhörer nicht. Wo hast du das Gerät, wenn du das kurz beschreiben könntest? Wie oder wo trägst du das immer mit dir?
Jetzt zum Beispiel, also wenn man das Gerät dann ausprobiert und man bekommt das ganze Hardware dazu, dann gibt es auch solche Taschen dazu. Das heißt quasi wie so ein Bauchtaschen, was man halt auf einer Städtereise manchmal umhaut, da kann man das Gerät rein. Mhm. Ne? Ich habe dann eine ganz tolle Freundin, die was auch Schneiderin ist. Und die haben mir dann ganz süße Taschen gemacht. Also blaue Taschen, weiße Tasche, rote Taschen. Das heißt, ich kann diese Bauchtaschen, kann die Bauchtaschen einfach wechseln.
Passend zum Outfit, das finde ich gut. Oh, wie schön.
Und normalerweise, wenn du jetzt ein bisschen eine weitere Bluse anhast, kannst du es ja drunter tun. Sie hängt mir meistens so am Bauch, obwohl es gibt diese Gurte, du kannst die Tasche auch verschieben. Das heißt, du kannst das zurückschieben, du kannst das vorschieben. Das ist ganz bequem. Und manchmal trage ich die Tasche auch so einfach so quer rüber, also über die Schulter, und dann habe ich die Tasche halt da quasi im Brustbereich. Man muss das einfach ausprobieren. Mich stört das Gerät überhaupt nicht mehr, weil ich es einfach irgendwie schon gewohnt bin. Entweder hat man das Handy in der Hand oder ich habe halt meine Bauchtasche da immer umhängen. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu kaschieren, sage ich mal. Und in der Nacht ist es so, dass ich das Taschel halt neben mir liegen habe. Also entweder dieser ganz dünne Schlauch, weiß nicht, wie lang wird das sein, mehr als einen halben Meter. Und das heißt, ich habe das einfach immer irgendwo liegen neben mir. Es ist, witzigerweise geht sich das immer super gut aus, auch mit dem Drehen und so. Ja, also ich muss ja sagen, ich habe aber eine Krankenschwester gehabt, die was mir eingeschult hat, und die hat gesagt, du, keine Probleme, du tust das Gerät runter und das Handtuch rein und du gehst in die Sauna. Okay. Die hat uns das von Anfang an so gelernt, dass sie gesagt, macht's bitte, euer Leben soll sich nicht jetzt um das Gerät drehen, sondern das läuft einfach mit, das Gerät. Die hat auch gesagt, okay, du bist am Strand, du schließt die ab, du gibst das unter das Handtuch rein und du gehst ins Meer. Sie hat gesagt, du kommst raus, gibst da vielleicht einen Booster wieder oder gibst da vorher einen Booster. Okay. Sie hat gesagt, einfach unkompliziert, weil sonst irgendwie wird man so verkrampft, okay, man hat jetzt immer ein Gerät hängen und ich muss da so super aufpassen. Also ich passe schon gut auf mein Gerät, aber es ist jetzt nicht der Mittelpunkt.
Ja, das ist die Gefahr, ne? Wenn man es immer bei sich trägt, dass man es auch immer spürt, immer merkt. Aber das ist ja schön zu wissen, dass man es auch einfach mal abstöpseln kann, indem man vorher sich einfach nochmal ein bisschen mehr Dosis gibt und dann geht man eine halbe Stunde schwimmen und dann kommt man wieder und schließt es wieder an, dass sowas möglich ist, ja.
Okay, genau.
Schön.
Genau. Man wird dann auch in der Öffentlichkeit, ich bin da auch total unkompliziert, ich nehme das runter, tue es unter das Handtuch rein, oder ich hänge mich ab oder, keine Ahnung, ich lege es irgendwo hin. Also, aber das kommt mit der Zeit. Das kann man jetzt nicht von heute auf morgen sich umstellen. Aber die hat immer gesagt, okay, geh jetzt ganz locker damit um. Und das war das Beste. Ich habe die Einstellung gehabt auf mein Gerät im Krankenhaus. Und wir haben ein paar Tage später habe ich eine Einladung gehabt von meinem Mann nach Venedig zu Hochzeitstag. Mhm. Und ich habe nicht gewusst, okay, soll ich den Termin machen oder nicht? Und sie hat gesagt, na sicher, du fährst nach Venedig. Hat sie gesagt, du nimmst die Ersatzsachen mit. Und wenn nicht, tust du daheim alles auch so einstellen, dass du in Venedig überhaupt nichts machen musst. Du fährst sicher nach Venedig, hat sie gesagt. Und tatsächlich bin ich in Venedig gewesen. 5 Tage nach Therapieumstellung bin ich in Venedig herumgegangen mit dem Gerät.
Ach, wie cool. Dann hat das also sehr gut geklappt von Anfang an bei dir, die Einstellung dann.
Genau. Ja. Genau. Ich war natürlich schon, haben gedacht, okay, wie wird das sein und so, aber das ist alles gut.
Nimmst du jetzt nur noch das Levodopa über die Pumpe oder nimmst du noch andere Medikamente ein?
Also ich nehme jetzt nur mal einen Dopaminagonist nur morgens ein, das ist ein 0,52 Milligramm Pramibexol. Mhm. Und sonst nehme ich nichts.
Ah, okay. Ja. Dadurch, dass immer verfügbar ist, ne, dadurch so regelmäßig gespritzt wird, das ist natürlich echt ein Vorteil. Genau. Ich kenne einige Leute, die jetzt kürzlich oder auch schon länger so eine Pumpe haben. Und ich weiß, dass viele gerade am Anfang damit hadern, da hatten wir ja auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, mit diesem Thema, wie halte ich diese Einstichstelle auch sauber? Und manche haben auch, dass sie mit dem Pflaster nicht gut zurechtkommen, eine Hautentzündung haben oder Irritation oder dass sich eben das entzündet, diese Einstichstelle. Da hattest du auch ein paar gute Tipps. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
Genau. Also die Einstichstelle und diese Einstichpflege ist ganz, ganz wichtig. Und da habe ich bemerkt, also ich habe eine Arbeitskollegin, die ist Insulinpatientin seit ihrem 14. Lebensjahr. Und die haben ganz viel zu tun mit dieser ganzen Einstichpflege, weil die ja da auch immer stechen müssen. Und von der habe ich also super viele Tipps bekommen, wo ich dann merke, okay, weil das ist die Pro-Duo-Doppel-Dumpe, was ich habe. Und diese Einstichsachen, die glaube, wir müssen einfach ein bisschen mehr geschult werden für die Patienten. Aber meine Tipps sind einfach, also die Stelle, wo ich mich stich, dann immer ganz gut säubern, mit Seife zum Beispiel, also beim Duschen, das dann immer ganz gut trocknen lassen. Dann kann man es noch, wenn man will, wenn man das Desinfizieren verträgt, desinfizieren, vielleicht mit einem ganzen milden Desinfektionsmittel und dann sticht man sie mal. Wenn es dann einmal kurz brennt, der einsticht, dann ist auch okay. Und wenn er gar nicht brennt, ist es noch besser. Und wenn er weiter brennt, dann muss man sich sowieso überlegen, dass man woanders sticht, gell? Aber das muss man dann einfach ein bisschen mal beobachten, ein paar Stunden. Also wenn das Ganze wieder runtergeht, ist es ja so, dass ich mir das Mittel quasi abhänge und ich stiche mir an einer anderen Stelle und lasse dieses Pflaster, was jetzt bereits schon benutzt ist, oben ein bisschen, damit das Mittel resorbiert werden kann. Das heißt, wenn ich mir das sofort runter würde nehmen, dann würde das Mittel ein bisschen rausblubbern, sage ich mal, aus der Stelle. Okay. Und so lasse ich mir das ein bisschen länger oben noch und gebe das dann irgendwann 3, 4, 5 Stunden später mal runter. Und das Mittel ist dann somit resorbiert dort an der Stelle. Also ich pflege meine Haut ein bisschen mehr, seit ich jetzt mit den Einstichen habe, dass sie immer schön feucht ist und nicht trocken. Und dann diesen Einstich, was man dann gehabt hat, kann man dann einfach auch ein bisschen abtupfen, wieder mit Desinfektionsmittel oder nur ein bisschen mit einem Wattepad. Und dann einfach dann zuerst einmal versuchen, mit guten Cremen zu schmieren, wie einfach Ringelblumencreme oder Veilchencreme. Oder es gibt auch so SOS, ätherisches Öl, mit solchen Sachen probieren. Und wenn es dann sie wirklich keine Ruhe gibt, zum Beispiel, da gibt es jetzt wieder mehrere Fälle. Okay, bin ich nur außenrot, gibt es ein Knötchen, ist das Knötchen hart, lass dir das Knötchen verschieben. Wenn sich halt zum Beispiel ein Knötchen bilden würde unter der Stelle. Und da gibt es also mehrere Ansätze, was ich dann machen kann. Natürlich dann eventuell kühlen oder mit Phenistilgel oder man kann da ganz viel machen. Also die Bandbreite ist sehr
aber groß. Man muss gut informiert sein, das merke ich schon, ne? Das ist, weil ich weiß, dass manch einer aufgegeben hat, weil er sagte, das ist irgendwas entzündet sich immer hier und so. Und das ist, glaube ich, das größte Hemmnis oder eins der größten Hemmnisse, ne? Bei der Pumpe, so wie ich das zumindest gehört habe. Wenn man das gut hinkriegt, dann läuft das mit der Pumpe auch ziemlich gut. Dann kann man auch von den Vorteilen profitieren, ja.
Die Einstichstelle, also ist ja oft, dass es überhaupt nicht entzündet bei mir, gell? Dass halt vielleicht nur ein bisschen ein kleines Knötchen bleibt, aber dieses Knötchen ist einfach so, das ist quasi gefüllt noch mit dem Mittel und das fängt sich dann auch im Laufe der Zeit zum Abbauen. Also ich habe zum Beispiel, also in irgendeinem Sommermonat, wo ich die Pumpe das erste Mal gehabt habe, im Juni 2023, ich habe solche Schwierigkeiten gehabt mit den Einstichstellen. Ich war auch kurz von aufgeben. Dann habe ich eben mit meiner Kollegin auch geredet und die hat mir dann einfach so viele Sachen gesagt, dann was ich dann auch manchmal mache, ich tue dann auf die Stelle, wo ich dann stechen, wir vorher bürsten, also mit dieser Körperbürste und einfach ein bisschen mehr Hautpflege machen, das ist das Wichtigste, ja. Und wenn es dann wirklich juckt und brennt und sich gar nicht beruhigt, dann muss man sowieso zum Arzt dann gehen, ne? Oder wenn es dann immer heißer wird, die Stelle.
Ja, sonst kann man viel selber machen.
Man kann wirklich viel selber machen und ich finde, das gehört auch ein bisschen so ein Workshop gemacht in die Richtung. Weil die Insulinpatienten haben das ganz, ganz viel, diese Einstichpflege.
Und das fehlt beim Parkinson, meinst du?
Ich finde, dass das ein bisschen fehlt, ja. Und weil das auch meistens der Hauptgrund ist, warum jemand dann aufgibt. Und dann, ich habe so Schwierigkeiten gehabt mit den Einstichen, und dann bin ich zu meiner Ärztin gegangen, die was eine Kollegin ist von mir im Betrieb, und die hat gesagt, ja, Kerstin, das Mittel wirkt und das ist das Wichtigste. Mit den Einstichen musst du schauen, dass du das irgendwie hinkriegst. Natürlich, wenn du allergisch reagierst auf das Pflaster, von Anfang an wird es schwierig, ne? Aber man kann da auch noch einiges probieren. Es gibt so ein Schutzspray, was du unterhalb auftragen kannst. Das habe ich alles von meiner Insulinkollegin.
Ja, okay. Das ist auch spannend, dass man sich manchmal bei anderen Krankheitsbildern umgucken kann, die einem nochmal mehr helfen können. Gibt es irgendwie eine Art von Austauschgruppe, wo du dich mit anderen irgendwie zusammengetan hast? Wäre das was, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, Mensch, ich brauche da auch nochmal Hilfe, kann ich da mich nochmal irgendwo melden? Gibt es da irgendwie Gruppen? Hast du da Erfahrung?
Ja, also ich habe dann meiner Krankenschwester, die was quasi mir angehängt hat, weil das ist ja eine externe Person, die was das im Krankenhaus macht. Also bei uns läuft es halt immer so. Die habe ich gesagt, du, sobald jemand dabei ist in Zukunft, den du anhängst und der hat Interesse an Austausch, bitte gib meine Nummer her. Und jetzt habe ich eben auch schon eine Kollegin gefunden, wo wir uns austauschen. Das ist ganz fein eigentlich. Sie ist die Einzige, die was ich jetzt momentan habe. Bis jetzt hat sie noch keiner gemeldet.
Okay, könnten sich Leute bei dir melden? Also nicht, dass du überrannt wirst, aber gibt es irgendwie?
Ja, also gern, also dass wir uns einfach bei E-Mail mal zusammen schreiben oder auch bei WhatsApp. Also ich bin immer für alles offen. Schön. Weil ich das einfach schade finde, wenn jemand aufgibt wegen die Einstiche zum Beispiel oder einfach, weil er einfach sagt, ich komme damit nicht klar im Laufe des Tages, weil man muss schon einige Zeit investieren, so 2-3 Monate, nachdem man die Pumpe gekriegt hat, um zu wissen, wie läuft es mit der Pumpe.
Genau. Wie lange hast du die jetzt schon?
Ja, ich habe die Pumpe jetzt seit Februar 2024.
Okay, zwar schon 1,5 Jahre.
Und der Vorteil ist halt auch, dass ich meine ganzen sportlichen Tätigkeiten machen kann, weil vorher war das so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache Sport und es geht halt nicht so gut und ich quäle mich da durch. Und das ist halt immer die Frage, ob das halt dann auch sinnvoll ist, weil es auch sehr kräfteraubend ist. Und jetzt mache ich es halt so, wenn ich halt einfach Sport machen möchte, dann kann ich mir ein bisschen mehr Mittel geben zum Beispiel und ich kann den Sport super machen. Und wenn ich dann einfach sitze, kann ich mich dann auch wieder runterdrehen und sagen, okay, ich muss jetzt eigentlich nicht so top sein. Also man kann das viel besser dosieren, finde ich, wie mit einem Medikament,
Ja.
weil das Medikament braucht dann immer seine Zeit, bis es wirkt.
Ja, auf jeden Fall. Da geht ja auch viel von verloren, ne? Ja, spannend. Auf jeden Fall finde ich total interessant. Weißt du, hörst es öfter, wenn jemand sagt, so jung und schon die Pumpe, ne, dieses schon mit drin. Aber ich finde das total gut, dass du das genauso beschreibst. Jeder muss ja seinen eigenen Weg finden, ne? Und manche haben schon relativ zeitig auch eine TAS, eine tiefe Hirnstimulation. Andere versuchen ganz lange auf einem naturheilkundlich alternativen Weg, ne? Und du sagst, für mich ist die Pumpe einfach das, was für mich am meisten Lebensqualität gibt. Und da finde ich total gut und auch mutig, dass du da so deinen eigenen Weg gefunden hast und ihn auch gehst.
Also hat viele Vorteile für mich bis jetzt gebracht. Und deshalb bin ich auch dabei. Und parallel, weil du gesagt hast, alternativ, haben wir natürlich auch alles Mögliche probiert. Ist auch super, dass man das alternativ immer dazu nimmt. Und von der Ernährung her haben wir versucht, dann auch von der Homöopathie-Seite, die Mineralstoffe nehme ich nach wie vor. Da schaue ich schon, dass ich gut versorgt bin. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Und dann irgendwann habe ich dann das Gefühl gehabt, so, und jetzt möchte ich mal überhaupt keine Therapie machen. Also weder Physiotherapie, Logotherapie, Ergotherapie mit den Fingern. Ich möchte einfach nur ein bisschen Ruhe haben. Und dann kommt dann schon wieder die Phase, dass du sagst, okay, und jetzt investiere ich wieder ein bisschen mehr Zeit in das. Aber man kann nicht immer nur sagen, okay, man ist ständig am Therapien in alle Richtungen. Ich glaube, da wird man einfach frustriert. Ja, weil die Ergotherapeutin sagt, du sollst am Abend die Übungen für die Finger machen, die Physiotherapie sagt, du sollst die Übungen machen. Und die Logopädin sagt, du sollst mit den Schläucheln da blasen. Und dann irgendwie bist du dann nur mehr am genau. Therapieren.
Ey, das denke ich auch jedes Mal. Die meinen das alle total nett. Ich denke aber, ey, wenn ich hier 10 Minuten das machen muss und 10 Minuten das und dann noch an das denken, das schaffe ich gar nicht. Wann soll ich das alles machen? Ne? Ich muss ja auch noch arbeiten und einkaufen und irgendwie leben. Ne? Oh, das ist echt die Kunst. Ne? Unser Tag hat ja auch nicht mehr Stunden.
Genau. Und das würde ich auch noch sagen, Parkinson ist da, aber ich sage, wie es vorangeht. Also, dass man dann einfach nicht dieser Krankheit so viel Raum gibt, dass sie halt mit dir läuft irgendwie. Also, dass du nicht gegen sie kämpfst, tagtäglich. Sie ist da und sie ist bei dir und dann musst du einfach versuchen, mit ihr gut auszukommen, soll ich sagen. Aber nicht, dass sie dein ganzes Leben bestimmt.
Ja, das stimmt. Das ist die Kunst. Es gelingt einem manchmal besser und manchmal nicht so gut, ne? So ist das Leben wohl, genau. Ja. Kerstin, wir kommen so langsam Richtung Ende, aber so ein paar Fragen sind mir noch wichtig. Unter anderem auch, was hast du durch die Erkrankung gelernt und was hilft dir im Leben mit Parkinson?
Also durch die Krankheit habe ich auf alle Fälle gelernt, dass ich einfach viel geduldiger bin, dass du mit der Zeit arbeiten musst. Also ich habe immer so gelebt, dass ich mir dachte, okay, mein Körper macht alles mit, ich kann alles Mögliche machen und der wird immer mitmachen. Natürlich habe ich mich chronisch überfordert in manchen Phasen meines Lebens. Und das habe ich von Parkinson gelernt, einfach okay, Pausen. Es muss nicht immer stressig sein, es muss nicht immer alles erledigt werden. Und es geht einfach immer um dich und um dein Leben und um dein Wohlbefinden. Und das habe ich eigentlich durch Parkinson gelernt, dass ich das umsetze und dass auch ich an erster Stelle komme. Und dann kommen die anderen, weil wenn es mir gut geht, geht es den anderen gut. Und das habe ich vorher nicht so gesehen. Also die anderen waren alle wichtig und alles andere war wichtig. Und ich bin viel mehr fokussiert auf mich dadurch. Ohne Parkinson wäre wahrscheinlich weitergerannt. Weiß ich nicht, was dann passiert wäre. Also Parkinson hat mich eingebremst, das kann ich schon sagen. Dadurch, dass ich bewusster lebe, kann ich schon sagen.
Es gibt ja diesen schönen Satz, weiß gar nicht, wer ihn gesagt hat, dass wir zwei Leben haben und das zweite beginnt, wenn wir begreifen, dass wir nur eines haben. Ne? Das finde ich auch immer wieder so einen schönen Satz, dass es einem manchmal durch so eine Erkrankung oder durch Krisen im Leben bewusst wird, dass wir ja wirklich nur dieses eine Leben haben. Und wir können und müssen auch entscheiden, wie wir das verbringen wollen. Ne? im Hamsterrad oder ob wir nochmal bewusst einen Schritt zurückgehen wollen. Und das kann natürlich so eine Krankheit bei allem Negativen, was es mit sich bringt, aber auch eine Chance sein, da nochmal drauf zu gucken.
Ja, also so sehe ich es, dass es auch eine Chance ist für mich. Und ja, und diese ich würde es auch gar nicht manifestieren, wie Parkinson verläuft. In 10 Jahren bist du so beieinander, in 20 Jahren bist du so beieinander. Ich muss das individuell für mich machen. Also ich sage, okay, ich versuche alles. Also ich mag sowieso gern Sport machen, immer schon. Das ist mein Vorteil. Und einfach auch diese ganzen Meditationen in die Richtung, dass du einfach sagst, okay, in der Stille kann einfach mehr wachsen als in der Hektik. Vergisst du oft die Sachen, was wirklich wesentlich sind. Das ist jetzt einfach ein bisschen philosophisch, aber...
Das können wir auch gebrauchen in dem Podcast. Ein bisschen Philosophie gehört ja auch mit rein. Genau. Ich bewundere dich wirklich dafür, dass du sagst, dir gelingt es öfter auf dich zu schauen und geduldiger zu sein. Das kann ich immer noch nicht. Ich bin immer noch so ungeduldig und will alles alleine schaffen.
Also ich habe jetzt einen Versuch gemacht, Katrin. Und zwar, ich habe mir jetzt einmal für eine Nacht die Pumpe abgedreht. Gell? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schaue mal, was jetzt passiert. Ich war natürlich am nächsten Tag in der Früh so langsam und alles. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du glaubst, du kannst alles machen und es ist alles super schnell und du gibst bis so unter Strom und Gas, dann könnte ich mir die Pumpe abdrehen. Weil dann wäre ich einfach zurückgeworfen in die Realität, wo stehe ich jetzt. Und es geht einfach darum, dass man einfach viel mehr Pausen macht für sich selber. Und oft sind es auch noch kurze Pausen wertvoll. Und dass man sich einfach hinsetzt und einfach auch die Pflanzen betrachtet oder dass sie Tee trinkt. Ich meine, das ist immer so leicht gesagt, gell? Ja. Aber du hast dann auf und nachher viel mehr Kraft für alles andere.
Das stimmt total.
Und das andere ist noch immer da.
Genau.
Also ob das Heferl heute abgewaschen wird oder in 14 Tagen, das rennt nie davon, die Arbeit. Und dann natürlich arbeite ich auch mit dem System, was dringlich ist, kommt sowieso immer auf mich zu. Weil man könnte ständig irgendwas tun, aber was irgendwie dringend ist, holt dich sowieso tagtäglich ein.
Genau.
Und das musst du dann erledigen.
Sehr schön, das hat mir gerade noch mal so ein paar Impulse gegeben. Vielen Dank. So, jetzt sind wir am Ende. Und du hast schon ganz viel gesagt. Ich hoffe, dir fällt noch was ein auf die letzte Frage. Aber dir fällt bestimmt noch was ein. Kerstin, was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
Also mit auf den Weg geben, die Menschen. Was jetzt auch bei meiner Wohnmobilreise so rausgekommen ist, da waren so Momente, wo ich einfach so ganz in mir war und die Berge rundherum waren wunderschön. Und ich sage immer, die Essenz des Lebens ist ja einfach zu leben, zu entdecken und einfach auch mutig zu sein. Und ich glaube, wenn man Parkinson hat, alle diese 3 Dinge sind sehr wichtig, weil man soll einfach wirklich leben, wie das Leben halt jetzt momentan geht mit der Krankheit. Und einfach neue Dinge entdecken. Und für die neuen Dinge zum Entdecken braucht man natürlich auch Mut. Das war so die Essenz von meiner Reise. Und das habe ich mir dann auch niedergeschrieben. Und ich sage einfach, die Welt ist einfach zu schön. Ja. Man kann diese Dinge alle entdecken, wie Gerüche, andere Gegenden, andere Menschen.
Schön.
Anderes Vogelgezwischer, andere Berge, andere Sonnenaufgänge, andere Sonnenuntergänge. Wir sind ja da, um zu leben und nicht um zu arbeiten. Also das ist die Essenz.
Ja, sehr schön. Das war jetzt ein schöner Kreis, der sich geschlossen hat mit dem Anfang, wo du von der Wohnmobilreise erzählt hast und jetzt von dem, was du so mitnimmst aus den 10 Tagen.
Okay, stimmt, ja.
Sehr schön. Kerstin, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle, sehr offene, ehrliche Gespräch. Ich glaube, das kann vielen Menschen weiterhelfen, die überlegen, ob diese Pumpe für sie hilfreich sein könnte oder nicht, oder die vielleicht auch schon mittendrin stecken. Wir geben gerne deine Mailadresse mit in die Shownotes rein. Mhm. Ich wünsche dir persönlich alles, alles Gute, alles Liebe. Grüß deine Familie ganz herzlich und dass du es weiterhin schaffst, so gut auf dich zu achten.
Ich glaube, der Sommer ist eine gute Möglichkeit, dass man das jetzt wieder ausprobiert.
Genau, das stimmt.
Der Tag ist so lang und es ist so schön, man kann mit wenig Kleidung rausgehen und man kann einfach viel entdecken.
Ja, und der Sommerurlaub liegt vor mir.
Oh, genau. Noch besser.
Der kommt jetzt bald, genau. Also vielen lieben Dank für alles, Kerstin. Bis
Bitte.
Bald.
Bis bald. Danke, Katrin.
Tschüss.
Alles Gute. Baba.
Ja, was nimmst du aus dieser Folge mit? Also für mich bleibt ganz viel in Erinnerung. Aber auf jeden Fall Kerstins Satz: Was dringlich ist, kommt sowieso auf mich zu. Warum eigentlich immer alles schnell erledigen? Wie heißt es so schön? Manche Dinge erledigen sich von selbst, wenn man sie nicht dabei stört. Das will ich jetzt auch mal öfter ausprobieren und weil der Sommerurlaub vor mir liegt, ist das, finde ich, die beste Gelegenheit, mal ein paar Dinge zu pausieren oder einfach liegen zu lassen. Ich wünsche dir auf alle Fälle einen ganz wunderbaren Sommer mit schönen Reisen, Freunde treffen, gemeinsam laue Sommernächte durchtanzen oder einfach frühmorgens schon mit einer Tasse Tee oder Kaffee den Vögeln bei ihrem Morgenkonzert lauschen. Was auch immer du tust, genieße es. Alles Liebe, pass gut auf dich auf und bleib positiv. Pro-Duodopa-Pumpe, Pro-Duodopa-Pumpe, Pro-Duodopa-Pumpe.